Hallo Pari.
Hallo liebe Sabina.
Schön, dich hier zu haben. Du warst lange bei Osho, die letzten 7 Jahre bei Papaji in Indien. Und hast auch da deine Frau getroffen und macht mit ihr seit vielen Jahren wunderschöne Musik, bekannt unter Satya und Pari. Und du gibst auch Retreats in Korfu.
Genau.
Genau. Das ist Satsang und Chanting.
Da geht es hauptsächlich um Satsang, um Meditation, Chanting.
Genau.
Und Mantra.
Genau. Und du gibst auch Satsangs überhaupt.
Überhaupt.
Genau. In München oft, weil du
wo
wohnst.
Wo sich da gibt und genau.
Mhm. Genau. Mhm. Ja, schön.
Wir wohnen in München und deshalb auch öfters in München jetzt, aber ansonsten sind wir auch ganz viel gereist, auch mit Satsang und mit Konzerten, mit Mantrasingen, überall.
Gut. Mhm. Das führt auch gleich zu meiner ersten Frage. Ja, ich würde gern dich über das Mantrensingen ein bisschen befragen. Mhm. Und zwar über die Kraft der Worte. Die also nicht nur Mantren, sondern überhaupt Worte haben doch eine Kraft. Mhm. Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen?
Mhm. Gerne, gerne. Es passt auch sehr gut gerade, weil ich zurzeit mein Buch über Mantra schreibe und Heilung und auch speziell mit diesem Thema.
Ja.
Bezüglich der Worteskraft, wo die Energie eigentlich der Kraft herkommt, was es überhaupt ist, wieso wirkt ein Wort überhaupt?
Ja.
Ja. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil bei dem Mantrasingen ist eigentlich nicht nur das Wort wichtig und seine Bedeutung, sondern auch die Intention, die man vor dem Aussprechen des Wortes legt. Wenn man zum Beispiel ein Mantra singt, um andere Leute zu beeindrucken oder zu zeigen, was man für tolle Sätze im ausländischen Sanskrit beherrscht, hat das Mantra eigentlich keine Kraft.
Okay.
Dann bekommt er vielleicht dieser egoistische Aspekt, er ist eine Kraft, man wird wissender, wollender, klarer, was auch immer. Aber es hat eigentlich mit Mantra nicht viel zu tun. Die Kraft kommt eigentlich aus dem reinen Herzen, aus der Stille, aus einer Ehrlichkeit, aus der, sehr so wie ein Gebet.
Mhm.
Da kommt die Kraft des Mantras eigentlich hier aus der Intention eines einfachen, sich öffnenden Herzens. Und warum überhaupt ein Wort Kraft hat, ist, weil eigentlich ein Wort nichts anderes ist als ein Ausdruck eines geistigen Inhalts. Und geistiger Inhalt ist genauso schwingende, lebendige Energie wie Materie.
Mhm.
Und weil es eben feiner schwingt, ist das Wort noch näher eigentlich an dem Ursprung dessen, was wir Lebenskraft nennen. Also unsere Sprache ist enorm wichtig. Wir können mit Sprache verletzen, wir können mit Sprache auch heilen. Und oft ist uns nicht bewusst, was wir den ganzen Tag so erzählen. Wir kreieren ganze Universen mit unserer Sprache.
Mhm.
Die Welt, in der wir leben, ist von unserer Sprache geprägt.
Mhm.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
Hat es, weil manche Leute sagen in der Szene,
ja?
Dass man sich sein Leben selber kreiert, also oder manifestiert. Und das ist doch wirklich ein offensichtlicher Aspekt davon, oder?
Absolut.
Wenn ich jeden Morgen sage, oh, scheiße, dann habe ich das wahrscheinlich dann auch immer mehr.
Absolut, absolut.
Ja.
Wir sind gesegnet und bestraft gleichzeitig, kann man sagen. Es ist eine Herausforderung, ein Experiment der Natur, ein Wesen zu kreieren, das sich seine eigene Welt erschaffen kann nach seinem eigenen Willen.
Mhm.
Und wir meinen oft, dass es nicht an uns liegt, wenn wir aufstehen und sagen, so eine wunderschöne Und genau das spiegelt sich dann im Laufe des Tages an uns wieder, weil wir sind die Schöpfer dieses Und das manifestiert sich.
Mhm.
Früher oder später. Manchmal sofort, manchmal dauert es ein paar Tage. Aber wir kreieren uns wirklich unsere eigene Suppe, die wir auslöffeln, ja. Im Guten wie auch im Negativen.
Also die Summe von den Wörtern, die wird wahrscheinlich dann im Leben sich zeigen. Wenn ich in der Summe eher gute Sachen sage, dann wird es wahrscheinlich... Oder es geht ja nicht nur darum, was ich sage, sondern es geht, was dahinter steht, hast du gesagt.
Richtig. Die Intention
ist
eigentlich wichtiger.
Ja.
Die Intention, weshalb man was sagt. Manchmal kann man die Sprache auch, das ist eben, die Sprache selbst ist weder gut noch schlecht, es ist einfach ein Instrument, wie vieles andere, was wir benutzen. Geld ist auch ein Instrument, mit dem wir Tauschhandel betreiben können, ist weder gut noch schlecht. Mhm. Die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Mhm. Der Herr sozusagen der Sprache ist wieder hier gefragt. Wer spricht und mit welcher Intention, welche Motivation, welches geistige Momentum ist hinter der Sprache? Das ist das Allerwichtigste.
Das heißt, wo geht's hin für die Menschen, die bewusst ihr Leben gestalten wollen? Geht es dahin, jeden Tag in dieser Selbstliebe zu sein? Oder wie würdest du das bezeichnen? Oder was, wie machst du das? Du weißt ja darum. Wie gehst du jetzt damit um?
Ich bin mir so, so weit es geht, bewusst darüber, dass jede gedankliche Aktivität zu einem Wort führen wird und jedes Wort wird zu einer Manifestation früher oder später führen. Das ist ein Faktum für mich. Und dieses Faktum lässt mich eigentlich eher stiller sein. Das Faktum ist eine Aufforderung für mich, noch vor dem Kreieren zu verweilen.
Bevor du was sagst.
Ja, bevor ich überhaupt was denke. Bevor es überhaupt ausgesprochen wird. Da ist so ein stiller, ruhender, existierender Punkt. Und dieses Punkt ist im Prinzip das, worum es im ganzen Leben geht. Das ist Gott, das ist Liebe, das ist Wachheit, Bewusstheit. Wir können alles aus dieser Liebe und Wachheit und Bewusstheit machen. Wir können Wörter schöpfen, wir können Universen kreieren, wir können Streitgespräche machen, wir können Liebesgespräche führen. Für mich ist das alles nicht von erster Bedeutung, von erstrangiger Bedeutung. Das Allerwichtigste ist für mich, in diesem wunderschönen, unschuldigen, wortlosen Moment verbleiben zu lernen, denn da haben wir mehr von der Essenz dessen, worum es geht eigentlich. Wir benutzen zwar Worte, aber jetzt auch während ich spreche, habe ich immer die Verbindung zu dem, was nicht gesprochen wird. Sonst ist das, was ich sage, sinnlos. So ein Bezug zu dem, was vor dem Worthaften existiert, ist mir unheimlich wichtig.
Sonst kommt es aus dem Intellekt?
Ja, Verstand. Verstand. Wir unterhalten uns dann wunderbar. Wir können uns über neue statistische Befragung der Bundesbürger unterhalten oder über Spirituelles. Das macht keinen Unterschied. Das ist Unterhaltung. Und für mich ist das Leben zu schade, um es wegzuunterhalten. Und ich benutze Sprache eigentlich immer bewusster die letzten Jahre, wo ich mich auch mit Mantras beschäftige, bewusster und ja, liebevoller. Es ist ein Instrument, mit dem man sehr, sehr viel Schönes bewirken kann. Auch Heil und Mantra ist eigentlich die Wissenschaft von Heilen durch die Kraft der Worte.
Benutzt du auch für Lebenssituationen direkt dann Mantren, die du dann für dich singst? Oder nennt man das auch Chanten? Was ist eigentlich Chanten?
Chanten heißt einfach nur singen, und zwar Lobhymnen singen.
Okay.
Du chant, du musst einfach singen, Hymnen, Loblieder singen, Hingabelieder singen. Ich bin eigentlich nicht damit beschäftigt, den ganzen Tag, entweder innerlich oder äußerlich zu singen oder mich mit heiligen Worten zu beschäftigen. Ich würde sagen, dass es gibt so viele Momente während des Tages, wo einfach eine Wortlosigkeit in diesem vor dem worthaften Verweilen von selbst sich ergibt, dass ich das genieße, sodass überhaupt keine Wörter kommen. Und falls ich mal in einem Stress bin, im Stau oder irgendwas, wo man irgendwo hin möchte, automatisch fällt mir meist, das ist so meine persönliche Note, fällt mir ein schönes Mantra ein und das rezitiert sich von selbst in mir. Ich habe das früher jahrelang gemacht, sodass es irgendwie schon wahrscheinlich so eine Art Automatismus da ist, bevor ich überhaupt so ins Warten komme oder in Stress. Ah, Liebe, das kann auch nur ein Wort sein, wie Liebe zum Beispiel.
Ja, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder wirklich schwierige Situationen gibt, also ich glaube, ich spreche da für alle, wo man manchmal so eine erste Hilfe braucht. Und da ist es doch eigentlich perfekt, dass man sich mit so einem Mantra wieder in seine Mitte bringt, ne? In seine Verbindung zu dem, was wir Gott nennen. Oder?
Ja. Mantras sind wirkliche Helfer, um uns immer wieder rückzuverbinden zu dem, was unschuldiges Verweilen im Moment ist. Gott, Liebe, Bewusstheit. Ehrlichkeit, Menschlichkeit, all das ist für mich eigentlich viel wichtiger, als so hohe spirituelle Begriffe zu benutzen. Menschlichkeit, Einfachheit. Mantren sind wirkliche Kraftschlüssel. Einfach, eins zum Beispiel meiner Lieblingsmantren war früher und ist immer noch einfach nur das Wort Ram oder Rama. Mhm. Ich denke manchmal nur Rama, für mich bedeutet das Gott. Mhm. Und Gott bedeutet alles im Prinzip, alles. Mhm. Jetzt. Und sofort, ich brauche nur daran denken, mhm. ist alles im Moment in Frieden, mit sich selbst vereint. Mhm. Der süße kleine Paar, die du irgendwo hin möchtest, ist auch mhm. wieder liebevoll vereint in diesem Moment. Seine ganzen Vorhaben sind wieder eingebettet im großen Gefüge. Das meine ich mit Chanten und Mantra.
Und würdest du empfehlen, dass, würdest du da zum Beispiel jetzt den Leuten Rama das Mantra empfehlen? Oder ist es eher wichtiger, dass jeder das für sich findet? Das Wort oder das, was ihnen dieses Mantra, ist das ein persönliches, kann das jeder für sich finden oder gibt es da irgendwelche, die man vielleicht nehmen sollte?
Je mehr Herz ein Mantra für jemanden hat, desto näher liegt es an ihm und das ist dann sein Mantra, würde ich sagen. Mhm. Und das Mantra Rama, mir selber aus irgendwelchen Gründen liegt das sehr. Ich habe früher auch andere Mantren benutzt, Om Namah Shivaya, Shiram, Jairam, Jai Jai Ram, die ganzen Maha-Mantras. Das kann jeder für sich selbst finden, wo er einfach am meisten Herz dabei für sich fühlt. Ehrlichkeit und Stille.
Das kann auch ein deutsches Wort sein.
Kann auch ein deutsches Wort sein, kann auch Jesus Jesus sein. Wenn für jemanden wirklich dieses Wort was bedeutet, wo ihm das Herz zu schlagen und zu pochen anfängt und er kriegt Gänsehaut allein bei dem Gedanken, Jesus, mein Gott, das gibt's ja wirklich, das bin ich in der Essenz, das ist real, dann ist es das richtige Wort. Jesus, Jesus. Oder einfach auch nur Liebe, Liebe und das auch zu fühlen.
Okay. Jesus, Jesus. Die Katze sagt auch, dass das sich gut anfühlt.
Yes.
Kann es auch der Name des Liebsten oder der Liebsten sein?
Ja, wenn dieser Liebste nicht jemand ist, mit dem du
Schmerz verbindest oder
jeden Tag eine Beziehung eingehen musst.
Okay, wie meinst du das, musst?
Wenn dieser Liebste das ist, was in dir weder Namen noch Form hat, dann ja.
Okay. Mhm. Wenn der das in dir spiegelt.
Ja. Mhm. Mhm. Und wer ist dieser Liebste, der in unserem Herzen keinen Namen und keine Form trägt? Mit dem kann man das auch machen, ja. Mhm. Aber wenn dieser Liebste einen Namen und eine Form hat, dann verschwendet man nur seine Zeit. Selbst ein Meister, der einen Namen und eine Form hat, es ist nicht auf seinen Körper gemünzt. Mhm. Was wir mit ihm machen, ist dann unser Problem, unsere Projektion. Mhm. Aber es ist nur eine gegenwärtige Präsenz, eine liebevolle, über allem namenhaften, formhaften, hinausreichende Präsenz. Mhm. Und wenn wir das eben mit einem Liebsten machen, den wir jeden Tag knuddeln und kennen und schmusen, dann besteht eben die große menschlich verstehbare Gefahr, dass man das Ganze relativiert auf so ein schönen kleinen menschlichen Niveau, wo man sich ein bisschen liebt, ein bisschen neckt. Mhm. Und auch das ist ganz nett, ist ganz schön. Mhm. Aber die ganze Kraft dieses mantrischen sich auseinandersetzen mit Realität kann dann nicht zum Tragen kommen. Mhm. Wenn dein Geliebter keinen Namen und keine Form hat, dann spiele mit ihm. Ja, dann ja.
Und dieses, was du sagst, kein Name und keine Form, was ist das? Das ist das, was Leute Gott nennen?
Das ist es ja eben, dass es nicht beschreibbar, nicht erklärbar ist.
Ist es eine Energie?
Alles. Es kann alles und noch mehr sein. Ja? Es ist eine Energie, es ist eine Präsenz.
Ist es die Sehnsucht, die...
Auch das ist inklusive. Das ist ein All-Inclusive-Deal. Mit dem Namen und Formlosen hat man einen Pakt geschlossen, in dem alles inklusive ist. Das gesamte Universum in seine Manifestation, seine positiven Erfahrungen, seine negativen Erfahrungen.
Jeder Mensch.
Jedes Tier, jede Pflanze, alles ist da inklusive. Weil es nur ein Spiel ist in diesem manifestierenden, kreativen Sein. Und man kann es eben göttliche Realität nennen. Letztendlich ist ein Mantra eben auch eine göttliche Realität, die am Manifestieren sich beteiligt. Nämlich zurück vom Schmerz, von der Trennung, zurück in die Einheit, zurück zu diesem Namen und Formlosen.
Ist die Einheit für dich das, was du beschrieben hast, in diese Verbindung zu kommen? Du hast doch vorhin beschrieben, dass du, bevor du überhaupt Gedanken oder Worte aussprichst, in dieses Gefühl gehst, in diese Verbindung gehst. Ist das diese Einheit für dich? Nee,
ich geh da nicht hin, sondern das sind wir. Ich gehe da nicht hin. Ich gehe nicht in dieses Gefühl der Verbindung und der Einheit, sondern das ist eigentlich der Raum, wo wir sind.
Ist das ein Erkennen, dass du das bist dann in dem Moment?
Ja, vielleicht ist es ein Erkennen, was selbst auch wieder in diesem Raum existiert. Ja.
Weil jetzt nur den Unterschied so, natürlich versuche ich es jetzt intellektuell zu verstehen.
Ja,
auch,
machen wir.
Nur, also den Unterschied von der Stresssituation mit dem Stau und dann wieder da zurück.
Ja.
Ist das dann, ein Erkennen und das erzeugt ein Gefühl?
Ach, das ist nur ein Erkennen, dass schon wieder ein bestimmter Teil von mir, nämlich meine intellektuelle, meine verstandesbetonte Seite, meine identifizierende Seite, wieder sich mit irgendetwas identifizieren möchte. Stress, wann geht's denn weiter? Und sofort, wenn man das eine Zeit lang geübt hat, hilft einem das Mantra selbst, ohne dass man sich um das Mantra bemüht. Das Mantra bemüht sich dann um dich. Es sagt, ey, Moment mal, wo läufst du schon wieder hin? Das ist so ein wunderschöner Moment. Der kann im Stau verlebt werden, der kann auch im Ziel, im erwünschten Zielzustand erlebt werden. Aber es geht nicht um den Stau oder um das Ziel, sondern es geht immer um dich, um diesen unschuldigen Moment. Das ist für mich der ganze Aspekt. Man muss also sich nicht irgendwie bewusst zurückholen, sondern man erinnert sich, jetzt gehe ich schon wieder weg von diesem Moment. Jetzt identifiziere ich mich mit diesem ganzen blöden Stau und jetzt möchte ich woanders sein. Sofort erinnert man sich. Wenn man das ist eine Erinnerungshilfe eigentlich. Mantra erinnert einen an sich selbst. Mhm. Und dieses sich selbst ist nichts anderes als göttliche Realität. Mhm. Ob man es wahrhaben will oder nicht. Mhm. Man kann damit flirten, spielen eine Zeit lang. Mhm. Aber irgendwann wird es einfach eine wahre Realität. Die kann man nicht verleugnen.
Mhm. Du hast so ein schönes Lied komponiert, da wo du singst, alles ist ein Spiel. It's a play. Mhm. Everything is a play. Ist das so, wie du das Leben wahrnimmst für dich? Das ist, weil du das jetzt auch gerade so beschrieben hast. Dann merke ich gerade wieder, das ist jetzt das Spiel des Stresses, des Staus, jetzt möchte ich da wieder hin.
Also wenn man das Leben als eine Abfolge, eine logische Abfolge von Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 und so weiter sieht, hat man wirklich nichts zu lachen. Dann musst du den nächsten Schritt vorwegnehmen, du musst dich gewappnet fühlen vor dem nächsten, was passieren könnte. Du musst dann Sicherheit und all das mit einbeziehen. Und die andere Möglichkeit zu leben, ist einfach die zu sehen, dass das Leben passiert, dass es offensichtlich etwas gibt, was lebt. In meinem Körper fühlt sich das an. Ich sehe die Pflanzen, die leben, die bewegen sich, Tiere, alles Mögliche. Und ich bin ein Teil davon. Und ich brauche gar nichts dazu zu tun. Es entwickelt sich. Und das meine ich mit
ein Spiel.
Play. Das ist ein Spiel, das ist ein wunderschönes, das ist nichts Negatives. In Deutschland, wenn man sagt, das ist ein Spiel, hat schon fast was Negatives, weil das ist ja schon fast wie, man nimmt das Leben nicht ernst. Als ob das eine Schande wäre. Das Leben muss ernst genommen werden. Das ist ein wunderschönes Spiel, auch der Ernst ist da mit eingeladen und die Claudia und die Sabine und der Ernst und alles sind mit involviert. Aber es ist ein Spiel.
Also es ist auch eine Betrachtungsweise. Ich kann das Leben immer halb voll oder halb leer betrachten und so sehe ich das jetzt
richtig.
Auch.
So sehe ich das auch, ja.
Also wenn man dein Lied hört, glaubt man nicht mehr, dass das so negativ gemeint ist. Das ist wirklich ganz schön.
It's a play in the one. It's a play in the one. It's a play in the one.
Ja, genau. Du hast vorhin gesagt, über Menschlichkeit gesprochen. Also ich gehe nochmal zurück auf das, was du damals vor 10 Minuten gesagt hast. Weil da würde ich gerne dich nochmal dazu befragen, dieses jemand sein zu müssen oder einfach zu sein, wer wir sind. Dass das Schöne im Leben ist, einfach nur menschlich sein. Wie würdest du das beschreiben? Einfach in der Wahrheit, so hast du es vorhin beschrieben.
Wir sind immer menschlich und wir sind immer in der Wahrheit. Wenn wir
auch wenn wir lügen?
Selbst dann. Was gibt es Menschlicheres als zu lügen? Es wird so viel gelogen, geflucht und so viel Wahrheit erzählt.
Also du meinst im Prinzip, man darf einfach so sein, wie man ist, auch wenn man...
Man ist ja eh schon so, wie man ist. Mhm. Warum denn das auch nicht dann dürfen?
So ungefähr, mein Lieblingssatz ist, wenn ich es besser gekonnt hätte, hätte ich es ja gemacht. Mhm. Also egal, was ich tue.
Wunderbar, ja.
Ja.
Wir sind von der Existenz selbst, von der lebendigen, kreativen, intelligenten Existenz, mit bestimmten geistigen und körperlichen Merkmalen oder Programmen ausgestattet worden. Das macht unsere Persönlichkeit aus, unseren Charakter, unsere Vergesslichkeit, wunderschöne Unperfektheiten. Nur wir wollen perfekt sein. Mhm. Wir wollen das besser machen. Das Programm spricht aber dagegen. Und für mich ist es ein Stück spiritueller, lebendiger Weisheit, zu erkennen, wie du eigentlich gebaut bist, welche Programme du hast und nicht dagegen zu kämpfen. Denn auch das ist ein göttliches Programm. Wenn du ein negatives Programm entdeckst und es lieben lernst, das habe ich, dann lernst du sogar, was Demut heißt. Ich bin ja nicht perfekt, ich habe immer so eine Wut unnötig oder ich bin so ungeduldig. Also negative, sogenannte negative Anteile, wenn man die dann sieht und auch liebevoll integriert, ich kann nichts dafür, ich bin nun mal so, entsteht in dieser Akzeptanz eine wunderbare Ebene des Liebenden so sein lassen, wie es ist. Und selbst diese negativen Anteile, die wandeln sich von selbst um, die transformieren sich um, weil sie dann endlich akzeptiert und geliebt werden.
Warum wollen wir denn so perfekt sein?
Weil wir überall der Erste sein wollen. Siegen, kämpfen, Wettkampf ist angesagt hier. Das ist ja kein Supermarkt, in dem es keinen Wettkampf gibt.
Liegt es an der fehlenden Selbstliebe, dass wir immer der Erste sein wollen? Oder liegt es daran, dass wir das von der Gesellschaft suggeriert bekommen?
Wir sind ja die Gesellschaft. Wir suggerieren allen anderen, dass sie sich selbst nicht lieben sollen.
Genau.
Es sind nicht die anderen, die uns, die Bösen, die uns nicht beigebracht haben, uns selbst zu lieben, sondern wir bringen uns gegenseitig bei, wie man sich selbst am besten nicht liebt. Indem du einfach die Beste, die Schnellste bist, es besser machst, du bringst dann anderen Menschen bei, wie sie es besser machen können. Gott macht alles schon sehr gut. Gott macht alles schon perfekt.
Ja.
Seine eigenen Fehler und Schwächen zu lieben, heißt auch, sich zu Füßen Gottes zu neigen. Sagen, hey, du hast mich so wunderbar unperfekt gemacht. So schön hätte ich es nie hingekriegt. Ich hätte mich wieder so perfekt gemacht, so schön unperfekt, wie du mich gemacht hast, hätte ich es nie hingekriegt. Das ist für mich wirkliches, aufflammende, liebendes Verhältnis zu Gott, zu dem, was ist. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er mich immer zu Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 gemacht hat. Er hat mich nie zu Nummer 1 gemacht.
Du wartest noch drauf.
Nein.
Gib's zu.
Ja, ich gebe es zu.
Jetzt würde ich gerne nochmal zu den Mantren zurückgehen. Wir sind abgeschweift, aber ist egal. Die Mantren sind ja in Sanskrit, die du singst. Oder die ihr singt. Du und Satya. Und deine Tochter sogar.
Ja.
Ist Sanskrit, weil du meintest ja, wichtig ist, was dahinter liegt. Aber warum gibt es dann diese Sprache Sanskrit, die angeblich eine hochschwingende Sprache ist? Oder kannst du ein bisschen über Sanskrit erzählen? Ich kann das, glaube ich, nicht so gut erklären wie du.
Ja, Sanskrit ist wirklich eine Sprache, die nicht entwickelt wurde, um ganz normale alltägliche Dinge nur zu beschreiben, sondern um innere Zustände, Bewusstseinszustände, für die wir hier kaum Namen haben, und Erkenntnis über unser Wesen in Sprachform zu bringen. Und daraus wurde das Sanskrit gebildet. Innere Zustände, Bewusstseinszustände, meditative Zustände, für die es woanders kaum Sprachen gibt. Dafür wurde Sanskrit entwickelt, um spezielle Techniken. Eigentlich ist es so eine Art von Körper- oder geistige Technologie, wie man bestimmte Zentren im Körper, auch Chakren, durch bestimmte Konsonanten und Vokale aktivieren kann. Und es wurde über tausende von Jahren entwickelt. Diese Sprache ist wirklich eine Landkarte der körperlichen, geistigen und seelischen Energetik des Menschen. Das ist das Besondere an Sanskrit. Deswegen wirkt es auch am besten, wenn es in Sanskrit ist.
Mhm. Mhm. Und ist hier nicht aber auch wichtig, wieder das Gefühl dahinter? Also wenn ich
Absolut.
Jetzt dieses Sanskrit-Mantra in einer Wut von mir gebe...
Om Namah Shivaya.
Ja,
absolut. Ja, klar. Dann bekommst du einfach das, was du gibst, zurück.
Wahrscheinlich noch vervielfacht, weil es so kraftvoll ist, die Sprache.
Vielleicht. Wenn Existenz gnädig ist und die einen sehr viel sehen lassen möchte, dann gibt es einen 50-fach gleich zurück. Klar, weil die Intention ist das Wichtige. Die Intention, die Motivation.
Es ist schön, was du gesagt hast, wenn die Existenz gnädig sein möchte, dann gibt es dir 50-fach zurück. Mein Gedanke war so, oh Gott, lieber nicht. Und du sagst gnädig. Mhm. Ist das für dich Gnade, wenn dir was passiert?
Ja. Wir sind hier auch nur, weil die Existenz so gnädig war. Yes. Da ist ein bewusstes Wirken, bewusstes Sein hier vorhanden. Es ist nicht alles einfach nur so. Es ist eine bewusste, intelligente, lebendige, liebende, nährende Kraft, die all das hier kreiert. Auch die das Interview hier zustande gebracht hat. Da scheint Interesse zu sein, da scheint wirkliche, liebende, auch deine Sorgfalt, das alles vorzubereiten, meine Sorgfalt, Termine einzuhalten, uns zu treffen, all das zeigt, dass eine liebende, nährende, freiwillige, bewusste Energie am Kreieren, am Schaffen ist. Es ist im kleinen Rahmen, im großen Rahmen, das ganze Universum mit all seinen Galaxien und Sonnensystemen und Manifestationen und Universen, die kommen und gehen. Das ist eine einzige, riesige Vereinigung von lebendiger, liebender, intelligenter Energie. Und die weiß am besten, was für mich gut ist. Ich kann entspannen. Ich kann mich da dieser Energie einfach ausliefern und entspannen. Ich bin ja auch nur ein Produkt dieses ganzen objektiven Geschehens. Dieser Körpermechanismus ist ein Produkt dieses lebendigen, nährenden, intelligenten Seins. Und das zu erkennen, kreiert eigentlich ganz viel Raum in mir, ganz viel Platz und ein Ausatmen. Es ist alles in bester Ordnung, so wie es ist. Mhm. Ich kann mich zwar von jedem Tag neu entscheiden, was heute zu tun gibt, das ist wunderbar auch, diese Gnade, dass ich mich jeden Tag von Neuem entscheiden kann, aber wenn man dieses Ganze von einem anderen Standpunkt aussieht, ist nichts meine eigene Entscheidung gewesen. Das kann man auch später feststellen. Es musste so kommen, es musste so sein. Und wenn man das öfter so gemacht hat, dann bleibt man eben an diesem Punkt und sieht alles eben von diesem Punkt aus an. Und man sieht, wie das eigene Leben sich entfaltet. Wunderbar, besser hätte es gar nicht sein können.
Also, hast du nicht auch das Gefühl, dass dieser angeblich freie Wille oder freie Entscheidung schon auch von diesem Ganzen gesteuert ist, weil wir, ich nenne das Intuition, intuitiv vielleicht spüren, was gut ist. Wir folgen der zwar nicht immer.
Mhm. Klar, wir sind doch hochlebendige, intuitive, intelligente Wesen.
Ja.
Wir wissen genau, was richtig ist für uns.
Genau.
Man muss nicht spirituell sein.
Nee, überhaupt nicht. Hat damit nichts zu tun.
Ja. Mhm.
Und dann mache ich vielleicht 10-mal nicht, was meine Intuition sagt, und dann werde ich immer wieder drauf gestoßen durch Situationen, bis ich es dann kapiere.
Absolut.
Würdest du das so sehen?
Absolut. Ich liebe daher diese sogenannten blauen Augen, die wir uns immer selbst holen, hier und da, wenn wir nicht auf unsere Intuition, auf unsere Intelligenz hören.
Ah, du meinst die blauen Flecke?
Ja, blaue Augen,
oder
blaue
Flecken, gleich
überall. Ja, genau.
Das sind
die besten Lehrer, das sind die besten Gurujis.
Aber es tut schon weh.
Also
tut dir doch auch
natürlich,
weh.
Natürlich, wenn ich hören will, muss fühlen.
Oh Gott. Also, das heißt, ich übersetze, wenn das Leben so im Fluss erscheint, dann habe ich auf meine Intuition gehört. Oder dann bin ich so im eingebunden in diesem Ganzen, verbunden.
Yes.
Und wenn ich wieder ein blaues Auge habe, geht es wieder darum zu gucken, wo ist hier der Richtungswechsel, wo ist die Blockade oder wo will ich nicht hingucken? Würdest du das so beschreiben?
Immer wieder, wenn wir uns vom Leben bestraft fühlen, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen oder hier und da uns blaue Flecken geholt haben, ist es immer ein Zeichen dafür, dass wir nicht auf unsere Intuition, auf unseren Intellekt gehört haben auch. Für mich ist Intellekt nichts Schlimmes. So nach dem Motto von oben der Kopf, ich muss mehr auf meinen Bauch hören. All das ist eine einzige große wissende Seinsheit. Intuition nenne ich es jetzt mal. Wenn wir darauf nicht hören, dann sind wir auch nicht im Fluss des Lebens. Denn Intuition und Fluss des Lebens und Wahrheit und Gott und Erleuchtung ist alles ein einziges Eines, Unteilbares. Und man bekommt immer wieder die Rechnung sofort geliefert, wenn man nicht im Fluss ist mit sich, auch nicht auf sich selbst hört, auch auf seine Gefühle nicht achtet. Denn Gott hat uns auch Gefühle gegeben, die sollten auch als Gefühle respektiert und gesehen werden.
Das heißt, Gefühle sind auch ein Wegweiser für dich? Heißt das das?
Gefühle sind nicht getrennt von dem, was ich möchte und denke und fühle, auch intuitiv wahrnehme. Das sind die äußeren Fühler dessen, was im Zentrum sich ereignet. Und die gehören zusammen. Gefühle, also, ja.
Wenn du dich in einem bestimmten Job schlecht fühlst, heißt das, der Job ist nicht gut? Oder es könnte auch, also da ist auf jeden Fall was, wo ich hingucken soll.
Da ist alles möglich, ja. Mhm. Alles möglich. Entweder ist das Arbeitsfeld nicht gut, mein Boss ist nicht gut, ich passe da nicht hin. Es kann alles Mögliche sein, aber auf jeden Fall ist es etwas, wo man hingucken sollte. Mhm. Natürlich.
Und übergehe ich das, werde ich krank?
Nicht unbedingt. Man kann 90, 100 Jahre gesunden Übergehens überstehen.
Okay, mit Mantren.
Auch das ist nicht in eine Gesetzmäßigkeit eingebettet, die logischerweise Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 so gehen muss. Man bekommt auch nicht gleich Krebs und andere Tumore, wenn man immer unlieb ist zu sich. Manche sind ihr Leben lang unlieb zu sich und erfreuen sich bester Gesundheit, weil ihr Programm eben so danach gestaltet ist. Und manche lieben sich und respektieren sich, meditieren viel und werden auch krank. Es gibt keine logische Folge von A nach Z. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Das anzunehmen oder zu fordern, wäre für mich so eine Art von spiritueller Arroganz.
Weil wir nicht mit unserer begrenzten Sicht auf das Ganze drauf gucken können?
Ja. Mhm. Ja, wir können das Ganze nicht sehen. Mhm. Wir können das Ganze sein, aber wir können das Ganze nicht sehen.
Kann man das Gottvertrauen nennen, indem du da drin bist, wenn du das von diesem Ganzen, wenn du dem einfach dich dahin gibst, dem Leben?
Ja. Für mich ist das ein und dasselbe. Gottvertrauen, intelligent, ehrlich, menschlich, es ist ein und dasselbe. Das kann man nicht voneinander trennen. Ich vertraue Gott. Wer bin ich denn, dass ich Gott einer Projektion vertrauen könnte? Also im Gottesvertrauen löst sich auch ein Ich, das sich einem Gott als einer Wesensheit von mir getrennt hingibt, auf. Gottvertrauen heißt, alles so sein lassen, inklusive meines eigenen getrennten Seins, das sich irgendjemandem hingibt. Auch das muss man hinter sich lassen. Es ist nicht hier jemand und dort jemand und weil der jemand größer ist und allumfassender, dem gebe ich mich dann hin. So fängt man vielleicht an als ersten, zweiten Schritt und Mantren helfen auch bei dieser Sicht des getrennten Seins. Früher oder später eröffnet sich aber im Herzen so eine intuitive Erkenntnis, mein Gott, ich bin es selber, dem ich mich eigentlich hingebe. Gott und ich und das, was sich als Ichheit anfühlt, ist nicht getrennt, das gleiche Wesen. Das ist das große offene Geheimnis, zu dem Mantren auch hinführen können. Mhm. Es gibt man sich jemanden hin, es bin ich hier, Gott ist da und durch die Wiederholung und durch das Rezitieren der bestimmten heiligen Worte komme ich also in den Fluss dieser Kraft. Und so weiter und so fort, bis ich eines Tages, heute, morgen, übermorgen, nächstes Leben, je nachdem, mit welcher Intention, mit welcher Inbrunst, Hingabe, Ehrlichkeit ich das mache, erkenne ich, mein Gott, das war immer nur ich, weit und breit hat es nie jemand anderes gegeben. Ich habe mit mir gestritten, ich habe mit mir gekämpft, ich habe andere dafür natürlich gebraucht, weil ich das
als
Projektionsfläche gebraucht habe. Das ganze Universum besteht daraus, dass wir uns gegenseitig reflektieren und projizieren dürfen. Das ist eine einzige große Suppe des Miteinanderspielens und Projizierens, bis man das erkannt hat.
Aber es geht immer nur um dieses Ich, was eigentlich das eine ist.
Es gibt nur das eine. Mhm. Es gibt nur eins. Und dieses Ich ist in jedem Körper das Gleiche. Ich fühlt sich überall gleich an. Ich hat überall einen anderen Namen, aber dieses Ich fühlt sich überall gleich an. Jeder Mensch, der kurz mal so hinfühlt, was ist eigentlich dieses Ich, die Ichheit, das fühlt sich gleich an. Das ist überall das Gleiche und das ist für mich der göttliche Funken, der uns alle verbindet. Wenn ein Soldat, der gerade dabei ist, einen Gegner zu erschießen, kurz diesen Funken nur fühlen würde, ich erschieße mich, dann kann er nicht schießen. Aber wenn man uns drillt und trainiert, da ist jemand anders. Er ist so und so und du bist so und so. Du bist jemand anders. Er ist böse, du bist gut. Du verteidigst Vater, Mutter, Ehre und so weiter. Dann kannst du das machen. Ja. Und wirkliches Erkennen besteht für mich darin, dass wir diesen einen gemeinsamen Funken erkennen, der wir sind. Und er fängt nun mal in diesem lebendigen, fühlenden Ich an. Ich habe auch nichts gegen diesen Begriff Ich einzuwenden. Auch ob das als Ego erst wahrgenommen wird. Warum denn nicht? Auch das ist göttlich.
Ich kann doch für dieses Göttliche stehen.
Absolut. Absolut.
Das ist ja nur eine intellektuelle Interpretationsfrage.
Richtig. Und die Welt wimmelt von Erleuchteten, die irgendwo ein unerleuchtetes Ego hinter sich gelassen haben und in einem erleuchteten Über-Ego-Zustand in irgendwelchen Superprojektionen wunderbar erleuchtete Sätze von sich geben können.
Das habe ich jetzt nicht. Das klang sarkastisch.
Und die Transformation dessen, worum es eigentlich geht, das Erkennen, dass es nur eins gibt, nichts Erleuchtetes, nichts Unerleuchtetes, ein großes, wirkliches Sein, das kann nur dann eintreten, wenn man Frieden auch mit diesem sogenannten Ego geschlossen hat, dieses kleine, unperfekte Ding, was man immer transformieren möchte.
Deswegen braucht man das Gespräch eigentlich über erleuchtet oder erwacht eigentlich gar nicht unbedingt führen.
Wenn man möchte, kann man es machen oder sein lassen, ja.
Aber da geht es auch wieder nur um irgendwo hinzukommen und nicht um diesen Funken in sich, der einfach immer da ist, ob man es erkannt hat oder nicht.
Dieser Funken, der immer da ist, ist anscheinend so gefährlich, dass man dafür Menschen auch ins Kreuz geschlagen hat. Die haben nur von diesem wirklichen, lebendigen, kreativen, liebenden Funken gesprochen.
Ich habe immer diese Sehnsucht. Diese Sehnsucht oder diese Suche. Ist das dieses noch nicht mich als diesen Funken zu empfinden? Ist es noch so, dass ich noch so dahin langen möchte immer, um das zu kriegen? Ich habe so eine Sehnsucht nach etwas ganz, ja, nach Gott wahrscheinlich oder nach diesem, nach dieser tiefen Liebe. Und es treibt mich die ganze Zeit auch an. Ist das noch nicht direkt in mir, dieses, was du jetzt erklärt hast, so zu spüren? Oder zu sein? Oder einfach noch, da ist noch so eine Getrenntheit dazwischen? Geht die Sehnsucht dann weg? Hast du das noch? So eine Sehnsucht?
Wenn man klar sieht, ohne Zweifel, dass der Anfang und das Ende der Sehnsucht aus einem und dem Gleichen bestehen. Selbst wenn ich sage, ich habe Sehnsucht nach Gott, wenn sich das irgendwann mal aufgrund von Erfahrung und meist auch schmerzhaften Erfahrungen, weil alles, was man gefunden hat, ist es immer noch nicht, dann entwickelt sich von selbst das Verständnis, vielleicht auch in Gnade. Vielleicht auch, indem man jemanden trifft, der das authentisch vermittelt oder zeigt oder lebt. Das war in meinem Fall der Fall, als ich meinen Meister traf, dass der Absender und der Empfänger dieser Sehnsucht ein und die gleiche Wesensheit ist. Das ist erstmal ein Schock, weil man gerne was finden möchte, jemanden, etwas oder die göttliche Realisation oder Gott finden möchte. Und das ist ein ziemlicher Schock für das ganze System, für den ganzen identifizierenden Sucher, wenn er feststellt, mein Gott, ich jage immer noch nach Projektion, ich nenne sie zwar Gott, aber ich projiziere ja immer noch, mein Gott. Und damit einhergeht auch so eine völlige Umkehr dieser projizierenden, liebevollen Kraft, auch wenn ich so hehre und schöne Ziele verfolge, nämlich Gott, Liebe, allumfassendes. Letztendlich sind wir es bereits. Und selbst die größte und tiefste und schmerzhafte Sehnsucht ist nichts anderes als immer noch ein Vermeiden dieses heißen Kerns, den wir nicht sehen, akzeptieren können wollen, aus irgendwelchen Gründen. Wir haben alle unsere Gründe. Letztendlich ist das göttliche Einssein nichts anderes als das, was bereits der Fall ist. Und die Sehnsucht danach ist nicht wertend gemeint, wenn ich sage, ist einfach dieser kleine Ausflug, den wir hier Leben nennen. Daher kommen wir hierher, machen einen Ausflug, um das bewusst zu sehen. Mein Gott, da wo ich herkomme, ist alles eins. Da wo ich hingehe, ist alles eins. Und dazwischen ist auch alles eins. Aber ich darf, darin besteht mein Freiwille, mich als uneins empfinden und nach Hause wollen. Das darf ich. Ja, wir wollen alle nach Hause. Einer über den Umweg des materiellen Erfolgs. Einer über den Umweg, erstmal Gott kennenzulernen, weil dann ist man zu Hause. All das muss enttäuscht werden, weil wir sind immer zu Hause. Es ist unmöglich, dieses zu verlassen.
Viele sagen ja auch, Sterben ist nach Hause gehen.
Sterben ist nur eine vorübergehende Dekompostierung dieses künstlich zusammengefügten Gefüges von Körper, Geist, Verstand. Was wir sind, ist weder im Leben noch im Tod zu erfahren. Was wir sind, ist eine völlig andere Dimension. Diese seiende, seelische, existierende, in purer Essenz existierende Sein hat nichts mit Leben oder Sterben zu tun. Im Sterben verliert sich doch nur die Form und eine neue Form wird geboren. Aber das, was wir sind, ist ja nicht durch eine Geburt definiert, ebenso wenig auch durch den Tod. Das kann nicht auslöschen. Wir sind immer da. Mit Form, ohne Form, mit Namen, ohne Namen, wir sind immer da.
Also ich glaube, viele haben die Vorstellung, und ich hatte das auch, dass nach dem Tod ich vielleicht dieses, dass ich dann dieses Einssein wieder spüre.
Wenn die Mechanik des Spürens sich in alle ihre Bestandteile wieder aufgelöst hat, wer bleibt denn da noch, der das spüren könnte? Spüren setzt ein gewisses Instrumentarium voraus.
Moment, den Körper?
Ja, ein Instrumentarium, das heißt Sinnesobjekte. Auch jemand, der sich als Herr dieser Sinnesobjekte fühlt, ein Ich, sagen wir mal. Ja? Im Tod löst sich alles auf. Körper, inklusive der Bibliothek an Wissen, der Bibliothekar, der Archivar, der Wissende, der sich uneins mit sich selbst fühlende, all das löst sich auf. Und eine neue Form wird kreiert. Und wir können nicht mal sicher sein, dass derjenige, der sich damals als Sterbender hingegeben hat, daraus was gelernt hat und im nächsten Leben auf Stufe 2 oder eine weitere Stufe fortführen kann. Wo ist dann eine Sicherheit darüber? Das hätten wir so gerne. Das meine ich auch so mit diesem logischen 1, 2, 3, 4. Das ist eine wunderschöne Vermenschlichung der lebendigen, kreativen, göttlichen Wirklichkeit. Eine anthropomorphe, also eine nach menschlicher Gestalt beschriebene, lebendige Wahrheit, die dem nicht so ist. Ist viel einfacher als das. Es gibt keine Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Da werden ja die benachteiligt, die gar keine Schritte machen. Die einfach nur faul in sich liegen.
Ja,
sie werden total benachteiligt in Gott, bei Gott. Die noch nie einen einzigen Fortschritt im Spirituellen gemacht haben, werden benachteiligt.
Ja.
Und das ist bei Gott nicht möglich.
Ja. Sondern sie wählen einfach, diese Erfahrung zu machen.
Ja, ja.
Faul zu sein.
Ja, ja. Was nicht heißt, dass sie schneller das vielleicht erkennen, was sie in ihrem Wesen sind. Heißt aber auch nicht, dass diejenigen, die fortschreiten nach progressivem Erkennen, rennen, dass die dann eher das erkennen. weil wir bereits, der Faule ist bereits zu Hause, der Rennende, der spirituell sich Suchende ist auch bereits zu Hause.
Und das eliminiert dann die Wertung, weil gerade die Spirituellen denken ja, sie sind was Besonderes. Mhm. Darüber habe ich auch lange gedacht, dass ich was Besonderes wäre, weil ich auf diesem Weg bin. Mhm. Aber eigentlich ist es nicht, könnte man sagen, dass es nicht ist, dass ich besonders bin, sondern dass ich einfach, seit ich auf diesem Weg bin, mein Leben schöner ist. Dass ich eigentlich mehr dieses Eine, dieses Gott spüren darf und kann.
Wunderschön. Ja. Ja. Ist das nicht...
Darum geht's.
Ja. Das ist so ein Geschenk, dass wir überhaupt aus irgendwelchen Gründen, vielleicht aus einer inneren Unzufriedenheit heraus, aus negativen Erfahrungen heraus, dass wir auf die Suche, auf den Weg gehen und sagen, Mensch, wer bin ich eigentlich? Wo geht es eigentlich lang? Was ist wirkliches Glück? Was ist wirkliche Liebe? Was ist denn Wahrheit? Das finde ich so eine wunderschöne Suche nach sich selbst, Heimkehr zu dem, was wir sind. Und deswegen mache ich mich auch nicht lustig darüber, wenn ich sage, es gibt keinen Fortschritt. Es ist für mich nur eine Feststellung, dass wir unsere eigene spirituelle Arroganz auch ablegen und immer noch sagen, hey, Moment mal, es sind nicht wir, die an uns arbeiten oder irgendwo angekommen sind, die das durch ihr Tun bewirkt haben, sondern es ist immer noch diese große Kraft der Gnade, die am Werk ist, durch mich. Anscheinend hat sie diesen Körper, diese Person aus irgendwelchen Gründen ausgewählt. Und schon werde ich demütiger, hingegebener, stiller, liebevoll akzeptierender. Also ich habe es irgendwann mal satt gehabt, diese Lüge, ich wollte in die Wahrheit. Das sage ich immer, na dem Prost.
Sondern du hast die Gnade, das jetzt mal so zu erfahren und nicht vielleicht in so einem leidvollen Leben.
Ja. Und wenn wir uns umsehen, wie viele Menschen unnötig in ihrem Leid verbleiben, wie viele Menschen unnötig dieses Leben nicht als einen freudigen, spielerischen Tanz sehen, in dem es viele Probleme und Situationen gibt, natürlich, aber darunter immer ein Meer, ein See von Freude, dann tut es mir wirklich im Herzen weh. Und das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum ich überhaupt auch Satsangs halte. Wenn jemand zuhören mag, ist es wunderbar. Mhm. Wenn nicht, missioniere ich nicht. Mhm. Leute dürfen auch leiden, das ist auch ihr Recht.
Ja, eben.
Jeder darf so viel leiden, bis er nicht mehr kann. Und manche schaffen es vorher schon, bevor sie nicht mehr können, nach wirklichem Glück, nach Wahrheit zu suchen.
Aber eigentlich müsste es uns doch gar nicht wehtun, jemand leiden zu sehen, wenn man diese Sicht hat, die wir eben besprochen haben. Also dieses Wissen oder dieses Erkennen darum, dass der gerne auch in diesem, sich diesen Weg so gewählt hat. Und ich muss sagen, ich kenne schon Leute, die, glaube ich, glücklich sind mit ihrer Krankheit, wenn man ihnen die nehmen würde. Oder diese vielen Krankheiten, zum Beispiel Krankheit als Punkt, um leiden zu dürfen, dann würden sie gar nicht mehr so ihre Aufmerksamkeit kriegen.
Mhm. Absolut. Lasst diejenigen, die leiden möchten, leiden. Wer bist du, dass du Menschen hilfst, die gar nicht nach Hilfe gerufen haben?
Aber nicht gehässig, sondern in Liebe. So, also natürlich. Die einfach so tragen.
Natürlich.
Ja. Ja, deswegen funktionieren die Satsangs oder überhaupt Heiler und Lehrer funktioniert ja nur, wenn jemand wirklich kommt, ne? Freiwillig kommt. Mhm. Wenn jemand nach einer Antwort sucht oder einen Weg sucht aus dem Leid, dann macht es Sinn, oder?
Ja.
Ja.
Klar, du kannst nur denjenigen helfen, der sich helfen lassen möchte.
Ja.
Was habe ich dir getan, dass du mir hilfst? Ist sonst die normale Frage, die berechtigte Frage von dem armen Schlucker. Hilf mir nicht, was habe ich dir getan?
Das ist gut, ja. Und jemand unbedingt helfen zu wollen, hat dann vielleicht wieder mit dem spirituellen Ego zu tun. Oder überhaupt mit dem Ego, dass man...
Ja, am meisten hilft sich derjenige selbst in seiner Eigendarstellung.
Ja.
Was bin ich wieder für ein toller Helfer?
Ja.
Das meine ich, die Intention, also der helfende Akt selbst ist hier wieder gar nicht, genauso wie das Wort nicht das Wichtigste ist, ist auch der Akt nicht das Wichtigste, sondern die Intention. Mit welcher Intention du jemandem hilfst. Wenn du jemandem spontan aus dem Moment heraus hilfst und es auch wieder vergisst, beim übernächsten Schritt weißt du schon gar nicht mehr, dass du jemandem geholfen hast. Das ist wirkliches Helfen. Das passiert als ein spontaner Akt. Genau. als ein spontaner Akt, so wie man der Hand zu dem Wasserglas greift, weil hier jemand Durst hat. Mhm. Aber ich bedanke mich nicht extra bei der Hand. Oh Hand, bist du wieder so toll zu mir heute. Oder die Hand sagt, siehst du, dass ich dir helfe? Kriegst du das auch wirklich mit? Du brauchst Wasser gerade, ich gebe dir Wasser. Wir sind in so vielen Aspekten so scheinheilig geworden, dass wir das nicht mehr sehen. Das Ganze ist ein einziges. Gott hilft sich selbst. Gott hat Durst und Gott hilft sich selbst. Wenn wir uns dann nicht persönlich nehmen im ganzen Spiel, dann ist Friede da. Mhm. Wenn wir uns aber persönlich ins Spiel reinsetzen, ich helfe, ich tue, dann haben wir einfach ein Problem.
Was machen jetzt die ganzen Heiler und Helfer? Die müssen jeden Tag aufpassen.
Nee, es gibt viele Heiler, die das auch realisiert haben. Mhm. Und ich glaube, die helfen in einem bestimmten Aspekt, dass andere Menschen das auch realisieren können und nehmen sich da auch rechtzeitig raus. Wenn ein Heiler wirklich ein guter Heiler ist, dann verhilft er sozusagen fast unbemerkt zu dieser Erkenntnis und trägt dazu bei, macht sich nicht nötig. Mhm. Ein guter Heiler ist der, der einen Impuls setzt, einen heilenden Impuls setzt und sich sofort rausnimmt, wenn Heilung anfängt zu fließen. Mhm. Wenn er dann immer noch in diesem ganzen Gefüge drin stecken geblieben ist, dann hat er mit seiner Heilung etwas nicht ganz verstanden. Dann hat er sich persönlich genommen. Und dafür muss er aber auch zahlen.
Zahlen heißt Karma.
Ja, ja.
Oder vielleicht wird er auf den Weg geführt, das zu erkennen.
Auch möglich, ja. Ein guter Heiler gibt einen Impuls und zieht sich wieder zurück. Oder auch nur, wenn er gefragt wird. Mhm. Er heilt auch nicht uneingeladen. Und Heiler gibt es überall, am jeden Supermarkt. Manchmal ist es der Blick der Kassiererin, die freundlich ist an dem Tag, wo du plötzlich feststellst, mein Gott, natürlich, das gibt es, ich bin da.
Ja, das ist eine schöne Vorstellung. Das ist eine schöne Sicht. Ich wollte dich noch zu einem anderen Thema befragen, und zwar zum Thema Partnerschaft, Liebe. Versuchen wir als Mensch in Partnern dieses Gott zu finden? Geht das überhaupt?
Naja, wenn man versucht, Gott in seinem Partner zu finden, dann hat man seinen Partner spirituell vergewaltigt. Man hat ihn überfordert. Man hat ihn benutzt. Und lässt sich gegenseitig benutzen. Gott braucht nicht in irgendeinem Partner gefunden werden. Wenn er nicht in einem selbst realisiert wurde, dann sollte man jeglichen Partner tunlichst aus dem Spiel lassen. Gott hat erst dann wirkliche Lebensberechtigung, wenn er in einem selbst realisiert wurde. Gott bleibt ein Konzept sonst. Man soll niemanden dazu benutzen, um Gott zu realisieren, wenn nicht im eigenen Herzen. Und das gilt auch für beide Partner. Wenn beide Partner, jeder in sich, für sich, aus sich heraus, aus dem eigenen Durst heraus, nach dem forschen und in sich suchen, was Friede, Liebe, Wachheit, Bewusstheit ist, göttliches Wesen eben, dann können die auch miteinander dieses teilen. Und das ist eine wunderschöne, befriedigende, bereichernde Erfahrung, dass man auch den einen Aspekt, den man so sehr schätzt und liebt, auch miteinander teilen kann. Mhm. Aber man kann das nicht aufeinander einfach überstülpen, es erfordern, es einfordern, klagen. Viele Beziehungen gehen auch deswegen auseinander, weil man sich über diesen einen Aspekt nicht klar werden kann und das gegenseitig auch fordert.
Von dem anderen.
Vom anderen, ja.
Genau. Das sind die Projektionen.
Mhm. Und viele Beziehungen gehen auch deswegen auseinander, weil man spürt, der andere sieht meine wahre Größe nicht. Mein wahres Sein nicht. Ja. Ich bin göttliches Sein am Wirken und da kommt dieser Partner hier und belästigt mich wieder mit dem Abspülen, mit nicht verstanden werden, mit nicht geliebt fühlen. Das sind doch alles niedrige menschliche Bedürfnisse. Wo bleibt denn der Gott? Dieser Partner hat keinen Durst nach Gott, ist der falsche Partner. Das begegnet mir ständig. Mhm. Man ist ständig mit dem anderen beschäftigt als mit sich selbst. Mhm. Mhm. Stille. göttliche Realität, lass erstmal wirken, sei erstmal das, was du möchtest. Sei erst Gott, dann kannst du Gott fordern. Vorher nicht. Und es gibt so vieles Übungsfeld. Selbst wenn man mit jemandem in einer liebesvollen, verständnisvollen und freundlichen Beziehung zusammenlebt, der ganze Aspekt der göttlichen Realisierung liegt bei einem selbst. Die ganze Verantwortung. Die ganze Verantwortung liegt bei einem selbst. Gott sollte im eigenen Herzen erst realisiert werden. Dann ergibt sich alles andere wie von selbst.
Würdest du auch den Partner als den Meister sehen, der einem zeigt, der einem zeigen kann, wo ich noch hake, wo ich noch nicht, wo ich noch projiziere, wo ich noch meine Themen auf ihn übertrage und eben in die Selbstverantwortung gehen könnte, um es in mir umzuwandeln, in mir das zu finden?
Es kann der Fall sein, durch die Reaktion, die man sich gegenseitig abfordert. Die Reaktion des Partners erzeugt folgende Reaktion in mir, das lässt mich wieder erkennen, da bin ich noch nicht so weit. Mhm. Das sind wunderschöne psychologische Spiele, um irgendwo hinzuwachsen. Meist hat man ja da schon ein Konzept, wo man hinwachsen möchte. Mhm. Mehr Verständnis, mehr Mitgefühl, mhm. mehr Toleranz, mehr Loslassen vom Verstanden sein wollen und so weiter. Es sind immer Konzepte. Es sind wunderschöne Beziehungsmuster, die vielleicht eine harmonische Beziehung nach 100 bis 200 Jahren zustande bringen könnten. Meist überlebt man diesen Zustand der harmonischen Beziehung nicht, aus dem einen Grund, weil man sich innerhalb dieser Spiele verpasst, sich selbst verpasst. Die einzige und wirkliche Arbeit besteht darin, mit sich selbst ins Reine zu kommen, mit sich selbst so eine liebesvolle Beziehung einzubauen, dass selbst ein Missverstanden werden vom Partner nur ein Geschehen ist. Und es berührt die eigene Liebe nicht. Statt dass man mit dem Partner daran arbeitet, sollte man mehr mit sich selbst im göttlichen Verweilen vielleicht bleiben lernen. Dann ergeben sich auch solche partnerschaftlichen Probleme gar nicht.
Das heißt, ich könnte eigentlich alles mit mir selber ausmachen, braucht den gar nicht einbeziehen, muss auch keine Diskussionen führen.
Es gibt ja nur dich selbst. Es gibt ja nur dich selbst. Mhm. Selbst der andere Partner ist nur dein eigenes Selbst im Wesentlichen. Mit völlig anderen Ansichten natürlich. Mhm. Das wäre langweilig, wenn alle die gleichen Ansichten hätten. Aber es wäre genauso langweilig, wenn es nur einen einzigen menschlichen Körper gäbe. Es gibt Milliarden von unterschiedlichen Menschen, Milliarden von unterschiedlichen Anschauungen. Und es ist mühselig, diese unterschiedlichen Anschauungen auf einen gleichen Nenner bringen zu wollen. Selbst in einer Beziehung muss es immer unterschiedliche Anschauungen geben. Selbst in einer, sagen wir mal, in einer heterogenen Beziehung Mann-Frau, allein schon dadurch, dass sie eben verschiedene Körper haben, verschiedene Emotionen erleben, das ganze weltliche Geschehen auch also anders wahrnehmen, muss eine unterschiedliche Ausgangslage da sein. Und es ist unsinnig, sie begradigen zu wollen. Das Lebendige besteht darin, den anderen so mit seiner völlig anderen Sicht so perfekt anzunehmen, wie es nur irgendwie geht.
Auch wenn es komplett destruktiv ist oder man es komplett als destruktiv empfindet für sich selbst?
Nee. Destruktiv ist ja krankheitserregend. Ich erlebe keine Destruktivität, wenn ich jemanden so sein lasse, wie er ist. Das ist nichts Destruktives. Wenn der andere destruktiv ist, dann fühle ich mich nicht angezogen. Dann ist für mich der falsche Partner. Ich fühle mich nicht angezogen von Destruktivität, also gehe ich gar nicht mit diesem Menschen eine nähere Bindung ein. Aber wenn der andere, den ich liebe, eine andere Meinung hat, wenn mein Partner eine andere Meinung hat, es ist nichts Destruktives für mich dabei. Andere Meinung muss sein. Anderer Körper muss sein, anderes Gefühl muss sein, andere Sicht muss sein.
Aber manche Beziehungen beginnen doch mit dieser Liebe und wandeln sich dann in das Destruktive, dass beide Partner vielleicht oder einer richtig destruktiv dann dem anderen gegenüber ist, weil er sie ändern möchte oder warum auch immer. Kann ich das nicht auch in mir, egal was der andere macht, egal wie furchtbar es ist, das in mir transformieren, so dass ich den anderen einfach dann da sein lassen kann?
Ja. Fangen wir nochmal beim Anfang an. So eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau oder gleichgeschlechtlich, wie auch immer, jede Beziehung fängt eigentlich mit einer Anziehung, mit einer Attraktion an.
Ja.
Und oft zieht dann die Andersartigkeit des anderen an. Nach einer gewissen Weile schleift sich diese Andersartigkeit ab. Der Reiz des anderen verliert immer mehr. Und das, was man am anderen nicht möchte, kommt immer mehr zum Vorschein. Und das, was man nicht möchte, wird immer mehr zum Anlass für die gegenseitigen Bekriegungen und Verfeindungen und Anfeindungen. Man hat also nicht mehr das Anfangselement des Tolerierens im Vordergrund, sondern mehr, ich möchte ihn so haben, wie ich ihn haben möchte. Ich möchte sie so haben, wie ich sie haben möchte. Wann ich sie haben möchte, wie ich sie haben möchte, so soll sie sein. Und so soll er sein. Was ist hier falsch gelaufen? Was hier falsch gelaufen ist, ist, dass wir unsere Hände an der Kehle des anderen haben und die Hände des Partners sind an unserer Kehle und schreien uns liebevoll sozusagen manchmal an, hey, sei so, wie ich dich möchte, sei so, wie du eigentlich sein würdest, dann würde ich dich lieben. Man verschwendet nur seine ganze Energie damit, den anderen anders haben zu wollen. Der andere bleibt und ist anders und hat die gleiche Daseinsberechtigung, anders sein zu wollen. Man muss sich dann entscheiden, bleibe ich bei diesem Partner oder bleibe ich bei ihm nicht? Und es ist völlig okay und legitim, wenn es von der Liebe her nicht mehr stimmt, dass man sich einfach trennt.
Und es kann aber auch sein, dass ich es umwandle und das halten kann und trotzdem in mir. Kann alles. Ist alles möglich, gibt kein Rezept.
Nein, es gibt wirklich kein Rezept. Denn du bist lebendige, kreative intelligente Intuition. Du bist Gott selbst.
Ja. Und jeder hat seine anderen Voraussetzungen, für den einen ist das eine gut, für den anderen ist das andere gut.
Ja. Ganz praktisch.
Schön.
Ganz praktisch betrachtet. Mhm. Ich glaube, dass die beste Möglichkeit, mit einem Partner wirklich zu bleiben, darin besteht, dass man gemeinsam sich auf einen gemeinsamen Punkt ausrichten kann. Und dieser gemeinsame Punkt, wenn das das Göttliche ist, Stille, Akzeptanz, Raum für den anderen, was kann es Schöneres geben?
Ja.
Das heißt, man hat nicht so im Vordergrund Gemeinsamkeit, gemeinsame Interessen und all dieses, gemeinsame Ansichten haben, gemeinsam tanzen gehen, gemeinsam singen. Vielleicht mag der andere mehr italienisch essen, der andere mehr indisch essen. Dass dafür Raum da ist, weil man sich auf einen wesentlichen einen Punkt konzentriert. Das eine, was beide verbindet. Ich glaube, das ist die einzige wirkliche Möglichkeit, um praktisch sozusagen eine Beziehung auch am Leben zu halten.
Das finde ich so schön an eurer Musik. Es sind eigentlich Liebeslieder, aber nicht an diese, also nicht an so dieses Irdische, sondern einfach diese Ausrichtung, diese Liebe an dieses eine. Und das kann man auf alles münzen, auch auf den Partner, auf.
Ja. Ja. Hey.
Ja.
Man legt den Fokus einfach nicht mehr auf das, was einen unterscheidet und was einen anders sein lässt als den Partner, sondern auf das, was wir gemeinsam sind.
Mhm.
Weißt du, nicht mehr so wollen, fühlen, denken, sprechen, sondern sind.
Mhm.
Und
was ich so schön finde, was dann passiert, wenn ich eure Lieder höre, mir geht's immer gut.
Mhm.
Und wenn ich im Radio Liebeslieder höre, ist es meistens mit Trauer auch verbunden.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, normalerweise verbinden die Menschen auch mit Liebe auch nur das, was wir im schlimmsten Fall eine Übereinstimmung nennen, die kommt und geht.
Ja.
Lustbetont, Emotionen beladen, Liebe als Gegensatz zu Leid und Trauer. Von der Liebe kann man nicht lange leben.
Mhm.
Diese Liebe hat keinen guten Klang für mich.
Die ist begrenzt.
Die ist begrenzt. Mhm.
Ja. Bis wieder irgendwas nicht stimmt.
Genau. Und mal stimmt sehr schnell was nicht.
Mhm.
Ja. Außerdem bettelt man ständig darum, dass immer irgendwas stimmen muss. Man bleibt ein Leben lang Bettler.
Mhm.
Bettler des Verständnisses mit dem Partner.
Mhm.
Bettler dessen, was mal war, warum ist es nicht mehr jetzt der Fall. man bettelt die Vergangenheit an. Und deswegen sage ich, auf dieser Ebene kann keine Beziehung auf Dauer funktionieren. Das einzige Wichtige ist, dass jeder die eigene Beziehung zu seinem eigenen göttlichen Wesen an erster Stelle setzt. Und dass das Geheimnis und das liebevolle Geschenk danach, dass man mit dem Partner wirklich glücklich sein kann, kommt von selbst. Weil man mit sich selbst glücklich sein kann. Ja, ich meine, da stehst du nicht so drauf. Ne?
Ja, danke, Pari.
Ja.
Ja.
Danke dir auch. Schön.
Ja.